Schön, dass Sie noch mit dabei sind. Letzter Messetag, Sonntag, 17.30 Uhr wird's bald. Und wir starten mit unserem letzten Vortrag hier im Rahmen des Baubiologischen Bauberatungszentrums Graz. Und da geht's um eine brandheiße Sache, nämlich genau, dass Sie das verhindern, nämlich einen Brand zu Hause. Was man tun kann, um vorsorgend etwas zu unternehmen, was man im Brandfall tun kann, das erfahren wir jetzt vom Brandschutzforum Austria. Und ich bin schon neugierig, was es an Möglichkeiten gibt. Ich kann Ihnen nur raten noch, wenn Sie sich informieren wollen über Baubiologie, schauen Sie auf die Webseite baubiologie.management oder informieren Sie sich direkt vor Ort in Graz in der Mosehofgasse 49 beim Baubiologischen Bauberatungszentrum. Da finden Sie alles, was es an empfohlenen Gewerken gibt, Herstellern von Baustoffen, an Bauberatern, an Messtechnikern, an Leuten, die Ihnen vielleicht schon im Vorfeld bei der Planung helfen, damit Sie schon richtig starten und nicht erst nachher dann etwas korrigieren müssen. Der Helmut Kollerich ist einer der beiden Mitbegründer dieses Bauberatungszentrums, gemeinsam mit dem Karl Kukowetz. Er hat es ins Leben gerufen. Bevor wir mit dem Vortrag starten, Helmut, dein Fazit bis jetzt?
Wunderbar, wunderbare Partner, wie das Brandschutzforum Austria. Der Otto Wiedecheck, der vielen vielleicht bekannt ist als ehemaliger, als erster Feuerwehrmann von Graz, Leiter der Zivilschutz- und Feuerwehrschule Lebring, ist uns so ein wertvoller Partner, weil wir sagen, dass wir ein gesundes Haus abrunden müssen mit der absolut besten Brandsicherheit und mit Vorkehrungen für die Menschen durch spezielle Rauchmelder, durch Kohlenmonoxidmelder und so weiter. Und auch, dass er uns über Themen aufklärt, unsere Partner, unsere Kunden, Gefahren beim Hausbau durch falsche Bauweisen oder falsche Dämmungen. Da ist er wirklich enthusiastisch, wer ihn kennt, seine Vorträge. Wir werden in 2 Jahren einen eigenen Tag haben im Rahmen eines Kongresses, wo es nur um Brandschutz geht an einem Tag und an anderen Tagen dann ums Bauen und Konstruktion und Baustoffe. Also in diese Richtung arbeiten wir hin und auch nächstes Jahr werden wir die Bürgermeister aus ganz Österreich einladen. Da werden schon einige kommen und da werden wir auch diese Sachen ganz stark thematisieren. Und jetzt hören wir vom Brandschutzforum direkt einen Partner über ein Produkt und eine Gruppe eigentlich und auch was wichtig ist im Haus, dass Sie sicher leben können.
Schönen guten Abend, ich starte gleich einmal los. Firma E-Electronics, wir sind Partner des Brandschutzforums Österreich. Dr. Otto Wiedecheck sitzt unter den Zuhörern. Große Ehre, der hat ja gestern einen großen Vortrag zu dem Thema gehalten und sehr dynamisch. Wir halten den Vortrag zu den Produkten, die das Ganze begleiten. Es geht natürlich in erster Linie um vorbeugenden Brandschutz. Vorbeugender Brandschutz ist unser Thema und die Firma E-Electronics ist in diesem Bereich absoluter Vorreiter. Wir sind sowohl technologisch als auch von der Produktqualität. Unser Unternehmen, nur als kleine Randinfo, beschäftigt sich seit über 50 Jahren in dem Bereich ausschließlich mit den Produkten Rauchwarnmelder, Kohlenmonoxidwarnmelder. Und wir sind in diesem Bereich in Europa absoluter anerkannter Marktführer. Wir haben natürlich, und an der Stelle, der Kollege sucht noch meinen Vortrag, wir werden ihn finden, aber wir improvisieren, ist es natürlich so, ich habe da einige Folien vorbereitet gehabt mit Brandfällen. Man hat gesehen, wir haben leider Gottes 2017 den traurigen Fall gehabt in Graden, wo 3 Personen gleich in meiner Nähe, ich wohne jetzt in der Steiermark mit meiner Gattin im schönen Moskirchen, hört man wahrscheinlich unschwer, dass ich ein Kärntner bin, und wir haben da 3 Tote zu beklagen gehabt. Das ist natürlich keine schöne Geschichte, aber man muss wissen, in einem Haus waren zum Zeitpunkt des Brandes mehr Personen und eigentlich wären alle Personen gestorben, wenn nicht der Herr des Hauses in der Nacht, wie es halt bei Männern üblich ist, einmal den Weg auf die Toilette gesucht hätte im ersten Stock. Und damit war es eigentlich ihm schlagartig klar, der hat in dem Haus einen Brand. Zu dem Zeitpunkt waren aber leider Gottes 3 Personen im unteren Geschoss schon tot, gestorben durch die Einwirkung von Rauchgasen. Das ist einfach unser schlimmster Feind. Und das hätte mit der Maßnahme eines Rauchwarnmelders ganz einfach, wirklich ganz einfach verhindert werden können. Was ist natürlich passiert? Alle Gemeinden haben das Thema großartig aufgenommen. Es ist großer Wirbel entstanden um das Thema. Die Politik war wieder da und hat gesagt, Rauchwarnmelderpflicht, wir kennen das. Wir haben natürlich auch dementsprechend in dieses gleiche Horn gestoßen, um die Leute aufzuklären und das weiterzubringen. Aber leider Gottes, so wie immer, ist das nach einer gewissen Zeit wieder eingeschlafen. Und was ist dann passiert? Nix. Im Endeffekt haben wir jetzt vor 14 Tagen, 3 Wochen wird es jetzt schon bald, den gleichen Fall fast wieder gehabt, dass wir 3 Todesopfer in der Steiermark in Hirscheck auf der Back zu beklagen gehabt haben. Und wiederum mehren sich die Stimmen und die Rufer und werden laut und sagen, wir brauchen eine Rauchwarnmelderpflicht. Natürlich hätte ich auch gerne eine Rauchwarnmelderpflicht. Warum? Ich komme genau Gegenbeispiel aus dem Bundesland Kärnten. Wir haben seit 30. Juni 2013 in Kärnten eine durchgehende Rauchwarnmelderpflicht im Bestandsbau. Und jetzt haben wir den Vortrag gefunden. Perfekt. Vielleicht springen wir mit den Folien ein bisschen weiter. Musst du eh das schnell machen. Den Firmenteil überspringen wir. Das war nur einmal, nur schnell, dass Sie die Bilder dazu noch sehen. Das war der Fall in Graden. Sie können das kurz nachlesen. Dann eben, wie gesagt, auch nur die Quelle, die kleine Zeitung oder Steiermark Online war das in dem Fall. Sie sehen das Bild dazu, symbolgebend. Das haben wir leider Gottes in den letzten Wochen gehabt. Und dann eben dazu der Klassiker, wie man es immer wieder in der Zeitung liest, aus Kärnten, wo eben in Kärnten genau Leute gerettet werden durch die Maßnahme Rauchwarnmelder. Und das lässt sich auch statistisch ganz leicht beweisen. Das ist keine Erfindung von uns. Es ist halt so, dass ein Rauchwarnmelder Leben rettet. Nichtsdestotrotz gibt es eine schöne Österreich-Karte. Die Karte ist eigentlich ja fast traurig, wenn man es anschaut, weil ich sage, die Kärntner sind die Gallier von Österreich. Die haben es als Einzige geschafft, das durchzusetzen, eine Rauchwarnmelderpflicht auch im Bestandsbau einzuführen. Mit dem Erfolg, dass eben dort wirklich es eine massive Reduktion bei Schwerverletzten im Bereich von Brandunfällen gegeben hat und natürlich auch die Toten nahezu gegen Null gegangen sind. Warum sage ich jetzt nahezu gegen Null? Weil gerade vorher habe ich noch gesagt, der Rauchmelder rettet Leben. Keine Frage. Es ist immer so, wenn man in einem Landesgesetz was reinschreibt, dann kommt es natürlich dazu, dass die Leute das auch umsetzen müssen. Und es gibt oftmals Kontrollen oder keine Kontrollen. Und in Kärnten ist es leider genauso, dass im Privathaushalt mit den Kontrollen das eben so ist, dass es noch keine verpflichtende Kontrolle gibt. Und eigentlich nehmen sich jetzt die Rauchfangkehrer dem Thema ziemlich stark an. Und wenn in Kärnten es eben irgendwo einen Unfall gibt zu dem Thema Rauchwarnmelder im Privathausbereich, dann werden sie auch immer begleitend in der Zeitung mit Sicherheit lesen und feststellen, dass es in diesem Haus keinen Rauchwarnmelder gegeben hat. Das ist die Quintessenz aus dem Ganzen. Umgekehrt in Kärnten werden Sie aber feststellen, in allen großen Wohnbauten, wo Wohnbauträger dahinter sind, dass die Rauchwarnmelderpflicht umgesetzt wurde und dort werden sehr wohl Menschen gerettet, weil natürlich die Alarmierung, wenn derjenige sich selbst nicht retten kann, erfolgt das durch Nachbarn, irgendwelche Anrainer, die halt das ausgelöste Geräusch des Rauchwarnmelders wahrnehmen. Und dann kommt die Feuerwehr und kann rechtzeitig eingreifen. Und wenn man die Karten anschaut, dann muss ich immer sagen, wer trifft solche Entscheidungen in der Politik? Wer entscheidet eigentlich über Leben oder Tod? Weil wenn wir dieses Beispiel jetzt von Kärnten auf die Steiermark ummünzen, bedeutet das in der Steiermark genau, dass wenn 2 Häuser auf der grünen Wiese stehen, einmal ein altes Haus und einmal ein Neubau, dann dürfen die Menschen im Neubau leben. Und die Menschen im Altbau, salopp gesagt, dürfen sterben. Ich möchte die Entscheidung nicht tragen müssen. Aber das machen andere. Gut. Im Übrigen in Österreich seit 1. Juli 2016, nur als Randinformation, gibt es eben im Neubau zumindest durchgängig eine Rauchwarnmelderpflicht, die umgesetzt ist. Das ist jetzt nur für Sie, dass man immer gesehen hat. Wir reden immer von dem photooptischen Streulichtprinzip. Das ist jetzt die Rauchkammer, eigentlich Ausschnitt vergrößert eines Rauchwarnmelders mit den Bauteilen, die da drin im Rauchfall dann zu einer Auslösung führen. Wir haben da als erstes einen kontrollierten Raucheingang. Das heißt, in die Rauchkammer sollen nichts anderes eindringen als Rauch. Das heißt, da sollen keine Insekten rein, da soll kein Staub rein nach Möglichkeit, grundsätzlich nur Rauch. Um die Insekten abzuhalten, haben wir natürlich auch noch ein Insektengitter, extrem engmaschig, das sich um die Rauchkammer befindet, dass da wirklich das Ganze nicht von Spinnen oder kleinen Tierchen, sage ich, besucht und bewohnt wird. Dann gibt es natürlich einen sogenannten Lichtsender, das ist nichts anderes wie eine Diode, die sendet alle 16 Sekunden, so ist es bei unserem Produkt, nur für das kann ich auch sprechen, einen Lichtblitz durch die Rauchkammer aus. Und dieser Lichtblitz, wenn der nicht abgelenkt wird, ist alles gut und der Melder legt sich, sage ich symbolisch, wieder schlafen. Dann haben wir natürlich oben, wenn wir einen Sender haben, auch eine Empfängerdiode. Die wird dann was machen, das werden wir dann gleich sehen. Und wir haben, um diese zu schützen, noch zusätzlich gegen Einflüsse von außen ein Schirmungsblech angebracht. Und last but not least haben wir eine sogenannte Umgebungslichtblende darum gegeben, die verhindert, dass Fremdlicht von außen unkontrolliert den Melder zur Auslösung bringt. Was könnte es jetzt sein? Das könnte zum Beispiel an Tagen im Winter, wo die Sonne sehr tief steht, Sonnenlicht sein, das fast waagerecht auf den Melder auftrifft an der Decke. Oder es könnten Kinder sein, die so wie in dem Fall ich da das jetzt mache, mit einem Laserpointer spielen und die da draufpointen, drauf zeigen mit dem Lichtstrahl auf den Melder. Das darf niemals einen Melder zu einer unkontrollierten Auslösung bringen. Damit bin ich eigentlich mit dem Rauchwarnmelder schon durch. Es gibt sehr viele technische Features, die unsere Produkte noch können. Mit denen will ich Sie aber gar nicht langweilen, sondern ich möchte eigentlich in das nächste Thema einsteigen. Jetzt, bevor, natürlich, das hätte ich Ihnen fast unterschlagen, jetzt sieht man natürlich, was im Falle der Auslösung passiert. Der Rauch dringt in die Rauchkammer ein und dieser Lichtblitz wird in mehrere Teilstrahlen, nennt man das eigentlich, gesplittet und irgendein Teilstrahl trifft halt dann auf diese Empfängerdiode auf und das führt dann natürlich zur Auslösung des Melders. Bedeutet aber umgekehrt natürlich, wenn Rauch aus der Rauchkammer wieder draußen ist, ist immer die meistgestellte Frage, wie lange bleibt das Ding in Betrieb? Wenn niemand hingeht und den Testknopf drückt und den stumm schaltet, dann bleibt er genauso lange im Betrieb, solange Rauch in der Rauchkammer ist. Und im schlimmsten Fall, bis die Batterie leer ist. Das ist aber das wichtigere Thema, eine der meist unterschätztesten Gefahren, Kohlenmonoxid, Entstehung und Gefahren. Dazu haben wir traurigerweise auch zwei Folien mitgebracht. Sie können das lesen am 8. Jänner, Zeitungsbericht, wo es eben auch einen 64-Jährigen leider Gottes erwischt hat, der durch Kohlenmonoxid zu Tode gekommen ist. Es gibt in Österreich leider Gottes immer wieder Todesfälle durch Kohlenmonoxid, schwere Vergiftungen. Also wenn Sie da Detailinformationen benötigen, Dr. Otto Wiedecheck, kann Ihnen da sicher viel, viel mehr erzählen, der ist in dem Thema ganz tief drin. Natürlich, es gibt aber auch den umgekehrten Fall, so wie da zum Beispiel genau auch ein Fall aus Graz, dass ein angebrachter Kohlenmonoxid-Warnmelder in der Lage ist, genauso wie der Rauchwarnmelder wieder, Leben zu retten. In dem Fall ist das genau passiert. Die Dame hat natürlich Glück gehabt und ist unbeschadet davongekommen. Was ist jetzt Kohlenmonoxid genau? Das muss einmal ein bisschen näher betrachten. Das sind eigentlich nur die fachsprachlichen Begriffe, die es dafür gibt. Eine chemische Verbindung aus Kohlenstoff und Sauerstoff, eben mit der Summenformel CO. Das ist so gebräuchlich. Das sind jetzt eigentlich nur die technischen Daten, sage ich unter Anführungszeichen dazu. Für Sie wichtig ist aber nur eines, das sollte man sich vielleicht nur, der Folie kommt es dann eh schön zu sehen im Vergleich, die 2801 Gramm pro Molekül ist das Gewicht, in dem praktisch CO gemessen wird. Warum? Werden wir dann gleich sehen, warum dieses Gewicht so wichtig ist. Es ist ein Gas und die Gefahr dieses Gases ist natürlich klar, es ist farblos, es ist geruchlos, geräuschlos und es ist brennbar und giftig, aber noch viel gefährlicher. Deswegen habe ich so bewusst fett diesen Punkt eingefärbt. Es diffundiert undefiniert von der Zeit durch Betonwände und Decken. Wo kann ich so einen Fall haben? Ganz klassisch. Es gibt, wenn jemand von Ihnen mit Pellets heizt, dann wird er vielleicht, wenn er seine Lagerraumtür mal aufmacht, einen gelben Aufkleber finden, den die Heizungsfirma verpflichtet ist mitzuliefern. Und der erste Sicherheitshinweis auf den gelben Kleber, oh Wunder, ist die Gefahr durch tödliches Kohlenmonoxid. Vielleicht der eine oder andere auch noch nicht gewusst. Und das ist eben das Geheimnis, wenn Sie jetzt einen Schlafraum oberhalb Ihres Pelletslagerraums hätten, dann bestünde die Möglichkeit, natürlich theoretisch, aber es kann immerhin sein, dass Kohlenmonoxid durch die Betondecke diffundiert und in Ihr Schlafzimmer eindringt. Und das ist auch genau das, werden wir dann noch sehen, die Gefahr bei den Montageorten eines Kohlenmonoxid-Warnmelders, weil natürlich dieser immer abhängig von der Raumnutzung in einer bestimmten Höhe und in einer anderen Höhe montiert werden muss. Der würde Ihnen nichts nutzen, wenn er in Atemhöhe ist, wenn Sie da unten schlafen. Das ist das große Geheimnis. Nur am Rande. Das ist nur der Messwert, die Konzentration, es wird in ppm, Parts per Million gemessen, also man sieht schon eine extrem hohe, feine Auflösung. Aber jetzt kommt, denke ich, die entscheidende Information, wenn Sie sich anschauen, das ist die Luft und wir haben das Thema, dass wir dort eine Masse haben von 28,84 Gramm pro Mol und jetzt werden Sie das erst einmal sehen, weil das ist der meiste Irrtum, mit dem wir immer konfrontiert werden, die Verwechslung zwischen Kohlendioxid und Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid ist einen Ticken leichter als Luft und findet sich daher meistens ab der Raummitte aufwärts. Hingegen Kohlenmonoxid immer im Bereich des Bodens zu finden ist. Da haben wir Ihnen auch noch diesen Sicherheitshinweis gegeben für Pelletlager und dass Sie sehen, dass das keine Erfindung von mir ist, die mir da irgendwo entsprungen ist. Das schaut genauso aus und da sehen Sie den ersten Sicherheitshinweis. Ist wahrscheinlich niemand noch so bewusst aufgefallen. Aber die denken sich was dabei, sonst würden sie das nicht draufdrucken. Nur, dass man das einmal vielleicht mit anderen Augen sieht. Der Montageort eines CO-Melders und die Vorkommen im Raum, das ist auch kurz behandelt, ich mache die Folie gleich auf, dann können wir das Punkt für Punkt durchgehen. Klar, es ist leichter als Luft, das habe ich Ihnen schon gesagt, daher vorzugsweise von der Raummitte aufwärts zu finden. Es entsteht natürlich im Zuge einer unvollständigen Verbrennung als Nebenprodukt und wird unter ungünstigen Bedingungen, das kann auch bei Gasthermen im Sommer passieren, durch Temperaturen, wenn das Abgas, das die Gastherme rausgibt, sage ich fast annähernd gleich von der Temperatur ist, als wie die Außentemperatur. Und erinnern Sie sich an den letzten Sommer, wir haben immer heißere Tage. Und kommt es zu dem Phänomen von einem sogenannten Luftstöpsel oder einer Temperaturinversion, dann könnte das Abgas wieder in den Rauchfang gedrückt werden und könnte über die Therme ausströmen und könnte in Ihren Wohnraum. Also das ist auch eine Gefahr. Natürlich gibt es für den CO-Melder, anders wie beim Rauchmelder, keinen universalen Montageort. Da ist es eben so, dass man hergeht, dass man wirklich immer nach der Art der Raumnutzung entscheidet, wo sitzt das Gerät. Die Grundlage der Technik, der Normen, brauchen wir uns im Detail nicht anschauen. Sie sollten nur wissen, es gibt so wie bei allen eine europäische Produktnorm und es gibt natürlich eine Norm, die Montageorte definiert. Das müssen wir wissen. Für Sie ist das relativ uninteressant, weil für die Fragen dazu sind wir für Sie zuständig. Die Wirkung im Körper ist eigentlich das Wichtigere, das wir noch haben. Weil Kohlenmonoxid gelangt natürlich über die Atmung in den Körper. Über die Lunge gelangt es natürlich in die Blutbahn und dort verbindet es sich mit dem Hämoglobin, das ein Bestandteil der roten Blutkörperchen ist. Und jetzt haben wir das Thema, dass CO eben 220 Mal schneller aufgenommen wird als der Sauerstoff. Und wir sagen immer dazu, im Spaß, wo es keiner ist, das ist mehr oder weniger der Supersportler, weil er schafft es nämlich ganz elegant, den Sauerstoff am Weg in die Blutbahn zu überholen. Wir werden dann gleich in einer Grafik schön sehen, in einer animierten, was dann passiert. Dazu schauen wir uns die Atmung an. Wir kennen die Atmung, wir atmen durch Nase, Mund ein, geht über die Luftröhre in die Lungen, in die Bronchien. Und am Ende der Bronchien sieht man ganz schön diese kleinen letzten Verästelungen, die Bronchiolen. Jetzt steigen wir noch eine Ebene tiefer ein und schauen wir uns die Bronchiolen an. In Bronchiolen ist es wieder so, dass am Ende bei diesen Bronchiolen die sogenannten Alveolen, nämlich die Lungenbläschen, sitzen. Und in diesen Lungenbläschen, das sind so wie kleine Mikrozellen, kann man sich das vorstellen, findet der eigentliche Austausch vom Blutkreislauf statt. Das heißt, es wird praktisch verbrauchtes Blut eingelagert, gereinigt, angereichert und das Frische sollte praktisch, Sauerstoff sollte dort wieder in den Blutkreislauf kommen. Und es sollte uns gut gehen. Soweit die Theorie. Schaut jetzt im Normalfall so aus. Sie können das schön erkennen auf der Folie. In den Farben ist es gut dargestellt. Es gibt einen sehr geringen, grün gehaltenen Anteil von Kohlenmonoxid. Es gibt das Kohlendioxid. Das ist auch ein Nebenprodukt der Atmung. Das ist in schwarz. Und Sie sehen, wir haben einen schönen, im Blau gehaltenen Überschuss von Sauerstoff. So schaut das bei einem gesunden Menschen in einer Normalbedingung aus. Und jetzt passiert es, sage ich jetzt, CO2 wird das Verbrauchte, wird eingelagert in die Zelle und auf die andere Seite, vereinfacht gesagt, geht der Sauerstoff in die Blutbahn. So weit, so gut. Jetzt gibt es das Ganze bei einem CO-Überschuss. Bedeutet, Sie hätten in Ihrem Haus, warum auch immer, irgendwo eine Quelle, die Kohlenmonoxid abgibt. Sie würden es natürlich nicht merken. Sie wissen, wir können es weder riechen, sehen, schmecken, was auch immer. Und Sie würden sich schön langsam mit Kohlenmonoxid vergiften. Jetzt kommt es in dieser Zelle, in den Alveolen, zu einer Überanreicherung von Kohlenmonoxid. Sieht man da jetzt schön. Wir haben einen schönen, deutlichen Überhang, ganz einfach dargestellt, in der grünen Farbe. Und jetzt passiert eines, der Sauerstoff, haben wir gesehen, hatte das Bestreben, wieder nach außen in die Blutbahn zu kommen, um uns Energie zu geben. Frischen Sauerstoff brauchen wir ja. Was passiert jetzt aber? Durch die 220-fache schnellere, bessere Anbindung von Kohlenmonoxid an die Hämoglobin, an die roten Blutkörperchen, passiert eines, der Sauerstoff hat schlichtweg gesagt, keine Chance mehr, diesen Weg zu finden. Und damit passiert eines, der Mensch atmet und atmet eigentlich Kohlenmonoxid über seine Blutbahn. Immer mehr und mehr bringt er das in die Blutbahn ein und letztendlich kriegt man natürlich eine Kohlenmonoxidvergiftung. Und da sind jetzt auf der Tabelle die Werte dargestellt, ein bisschen zum Nachschauen, zum Vergleich. Wenn man das jetzt anschaut, wir haben da recht niedrige Werte, und haben bereits, wenn wir schauen, im Bereich 10-20%, geht es bereits mit leichten Kopfschmerzen los und man spricht da schon von der Belastung eines ungeborenen Kindes. Also man spürt schon sehr deutlich die Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung. Und natürlich schlimmer, wenn man das anschaut, bei 20-30%, da geht es bereits zu einer Beeinträchtigung der Gliedmaßen. Also man merkt, man ist eigentlich nicht mehr so wirklich Herr über sich selbst. Traurigerweise geht das dann relativ schnell. Wir sagen immer dazu, die Länge eines Fußballspiels reicht bei einer Konzentration von in etwa 330 ppm aus, um mich in das Koma zu bringen. Und damit haben fertig. Das ist vereinfacht gesagt, relativ schnell erledigt. 1,5 Stunden in dieser vergifteten Atmosphäre würden ausreichen. Ich krieg's gar nicht mit, werde irgendwann bewusstlos und wenn mich niemand rettet, und hoffentlich dann irgendwo hinbringt, dann kann mir auch als Spätschaden immer noch etwas passieren. Weil das ist auch etwas, was erst in den letzten Jahren durch die Untersuchungen und die vielen Kohlenmonoxidfälle immer mehr ins Thema der Medizin, der medizinischen Untersuchungen natürlich gerückt ist, dass man gesagt hat, okay, es gibt nachweislich Spätschäden einer Kohlenmonoxidvergiftung. Und die können natürlich behandelt und man sieht die, nach 2 bis 40 Tagen treten die meistens auf. Das ist natürlich nicht bei jedem, aber man sollte wissen, es kann. Es ist nicht so, dass man sagt, man ist immer gleich gesund. Und das können unter anderem solche Symptome sein. Man sieht das hin, Bewegungsstörung bis zu Parkinsonismus. Also auch das ist möglich, das kann ausgelöst werden. Und wenn Leute behandelt werden natürlich, dann gibt's, aber man sieht keine hundertprozentige Heilung. Wir reden da in einem Bereich von knapp über 80%, bei den stark Vergifteten natürlich. Und da können immerhin so eine unangenehmen Sachen wie zum Beispiel Depressionen als Spätfolgen zurückbleiben. Was kann man jetzt machen, um das abzubauen? Erinnern Sie sich an den Wert. Man redet ja oft von einer Halbwertzeit. Und genau das ist wichtig in dem Fall. Das würde bedeuten, wenn wir bei normaler Umgebungsluft, die hat eben einen Anteil von in etwa 21% Sauerstoff, würden wir 4 Stunden brauchen, um einen Wert bei einer Vergiftung von 30%, um die Hälfte, die Halbwertzeit, auf 15% zu reduzieren. Das ist relativ lange Zeit, 4 Stunden. Wie kann man das beschleunigen? Beschleunigen kann man das Ganze, indem man 90 Minuten reinen Sauerstoff atmet. Dann schafft man das in 1,5 Stunden und schafft also diesen Wert wiederum von 30% auf 15% zu senken. Das ist natürlich immer noch eine relativ lange Zeitspanne. Sie wissen, worauf ich hinaus will. Wir brauchen eine kurze Zeit und wir brauchen eine Erhöhung des Drucks, des Umgebungsdrucks auf 2 oder 2,5 bar. Und damit schaffe ich das in 22 Minuten bei 100% Sauerstoff, dieses Gift wieder aus dem Körper zu bringen. Und das passiert genau im wunderschönen Graz, weil da gibt es die Druckkammer. Und in dieser Druckkammer, die hyperbare Oxygenierung, wird eben genau dieser Zustand künstlich hergestellt. Man hebt eben den Sauerstoffanteil von 21% von der Raumluft auf 100% an, sprich reinen Sauerstoff, und man erhöht den Umgebungsdruck. Sehr schön für alle, die in Graz und in der Umgebung leben oder die das Glück haben, dass gerade der Hubschrauber frei ist, dass sich das zeitmäßig ausgeht, weil grundsätzlich ergibt das nur als letzte Information eben die 20-fache Menge dann natürlich durch die Anreicherung von Sauerstoff, eben von Sauerstoff im Blut. Aber es gibt in Österreich, und das ist das Schlimme, das ist schon auch fast die letzte Folie, leider nur in Graz so eine Druckkammer, weil in Österreich hätten wir noch 2 Druckkammern stehen, aber lese es bitte rechts, das Fettgedruckte, das ist eigentlich traurig. Wir haben in Wien voriges Jahr im Juni alle 2 Tage einen Vergiftungsfall mit Kohlenmonoxid gehabt, durch Thermen, mobile Klimageräte oder ähnliches. Wir haben 2 Tote gehabt, aber man hat es nicht der Mühe wert gefunden, diese Druckkammern zu aktivieren. Aufgrund von ein paar, sage ich salopp gesagt, Euros, die man hätte einwerfen müssen, nahe so zu weit kommen müssen, dass Bratislava angeboten hat, Wien die Druckkammer zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. Eigentlich eine Posse, wenn man das genau betrachtet. Und natürlich, bei uns am Stand kann man sich das Gerät gerne anschauen. Ich möchte Sie gar nicht mit den Details da langweilen. Wir haben eben dafür ganz einfache CO-Warnmelder für die Früherkennung, die eben mit einem elektrochemischen Verfahren CO rechtzeitig in der Luft detektieren, eine Warnung abgeben, ähnlich wie es beim Rauchwarnmelder ist, und Sie rechtzeitig alarmieren. Und dann gibt es für Sie eigentlich nur mehr eines zu tun, raus bei der Türe und die Feuerwehr alarmieren. Dass diese Geräte natürlich noch auch einen Speicher eingebaut haben und dieser Speicher jederzeit auslesbar ist, das ist nur ein technisches Detail am Rande. Sie werden jederzeit von dem Gerät, können Sie auch die Information sich ausgeben lassen, welche CO-Werte in Ihrer Wohnung gemessen wurden, wenn Sie zum Beispiel einen längeren Zeitraum nicht anwesend sind und Sie kommen hin und wollen es wissen, haben Sie die Möglichkeit, das mit einem Handy ganz einfach auszulösen. Wie gesagt, zeige ich Ihnen auch gerne am Stand. Damit wäre ich eigentlich fertig, weil es wäre eine Fülle von Informationen. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen einen Überblick geben können und sage recht herzlich Danke am Ende einer doch anstrengenden langen Messe. Dankeschön.
Vielen Dank und das Schöne ist, es gibt immer noch einen, der noch was sagen will. Ich sage nur Danke. Danke an den Vortragenden. Danke an Sie, dass Sie mit dabei waren bei unserer Häuselbauermesse, an das Brandschutzforum Austria. Ich glaube, wenn ich jetzt noch sage, einen spannenden Messetag, viel gibt's nicht mehr, außer den Weg durch diese Ausstellung. Ich hoffe, dass Sie vielleicht was mit nach Hause nehmen können, Anregungen zur Baubiologie. Alles Gute, Dankeschön. Vielleicht sehen wir uns wieder 2021. Auf Wiedersehen.